Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz an diesem Freitag, zu der ich herzlich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir haben Freitag, das heißt, wir blicken auf die Termine des Bundeskanzlers in der folgenden Woche.
Ja, genau. Herzlich willkommen auch von mir. Sie wissen, wir befinden uns dann in Woche 2 nach der Bundestagswahl. Das wirkt sich auch auf die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers aus. Für die kommende Woche kann ich Ihnen 2 öffentliche Termine heute ankündigen. Der Bundeskanzler wird auf Einladung des britischen Premierministers Keir Starmer an diesem Sonntag, 2. März, nach London reisen. Der britische Premier wird die europäischen Partnerinnen und Partner sowie die Verbündeten über seinen gestrigen Besuch bei US-Präsident Donald Trump unterrichten. Bei dem Treffen wird es außerdem um die weitere enge Abstimmung der europäischen Partnerinnen und Partner und Verbündeten mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine, mögliche Friedensverhandlungen und Fragen der Sicherheit in Europa gehen. Nach Abschluss des Treffens wird der Bundeskanzler am späten Nachmittag ein Pressestatement in der Residenz der Deutschen Botschaft in London abgeben. Und der zweite Termin, da sind wir schon am kommenden Donnerstag, 6. März, wird der Bundeskanzler zur außerordentlichen Tagung des Europäischen Rates nach Brüssel reisen. Ein inhaltlicher Schwerpunkt des Treffens auch dort, die Lage in der Ukraine. Zudem wird sich der Europäische Rat mit der Stärkung der europäischen Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit befassen. Soweit von mir die Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche.
Vielen Dank. Dazu gibt es auch bereits Fragen, unter anderem von Herrn Lundey.
Vielen Dank. Ich würde gerne wissen, ob es zu dem Treffen irgendeine Art der Koordinierung mit Friedrich Merz, heißt in Anführungsstrichen, noch Oppositionsführer gibt bei diesem Treffen in London.
Der Bundeskanzler hat sich mit Herrn Merz Anfang der Woche, ich glaube es war am Dienstag, auf ein Heißgetränk eine gute Stunde unterhalten. Ich kann mir vorstellen, dass die über alle Themen gesprochen haben, aber eine engere Koordinierung in dem Sinne ist weder nötig noch erfolgt.
Herr Rinke.
Herr Hebestreit, vielleicht können Sie noch mal was sagen zu dem Thema Bodentruppen nach einem Friedensschluss in der Ukraine. Das war ja auch Thema, das nicht nur Macron, der dann informiert hat, sondern auch Herr Starmer bei seinen Gesprächen in Washington hatte. Hat sich da an den Vorbehalten, die es innerhalb der Bundesregierung gibt, irgendwas geändert? Oder reist der Kanzler möglicherweise mit einem neuen Vorschlag, den er dann auch einbringen wird, nach London?
Nein, Herr Rinke, die Position des Bundeskanzlers in dieser Frage ist ja relativ klar. Er hat immer darum gesprochen, dass er diese Diskussion zur jetzigen Zeit für verfrüht hält. Wir sind längst noch nicht dabei, dass es eine Konfliktlösung, einen Friedensschluss gibt. Und dann muss man sehen, wie dieser Friedensschluss aussieht und unter welchen Mandaten eine mögliche Sicherheitstruppe denn da überhaupt stationiert werden könnte. Es gibt auch sehr unterschiedliche Aussagen dazu, was akzeptabel ist für die unterschiedlichen Seiten. Also insofern ist das der 4. oder 5. Schritt vor dem 1. Und die Position hat der Bundeskanzler deutlich gemacht, aber auch andere Staats- und Regierungschefs innerhalb der Europäischen Union. Und wenn ich dann auf die Goldwaage lege, was unter anderem Keir Starmer veröffentlicht hat vor 10 Tagen, dann war das auch ganz klar unter großen Voraussetzungen, nämlich, dass es eine Friedenstruppe gewollt ist und dass es einen Friedensschluss gibt. Und diese Fragen merkt man ja, dass es dann doch etwas voraussetzungsvoll ist, das heute schon so grundlegend zu diskutieren.
Darf ich noch eine Frage hinterher schieben? Und zwar zu dem Thema Frozen Assets Russlands. Auch da kommt aus der britischen Regierung der Vorschlag, dass man diese Mittel jetzt direkt nutzt für die Ukraine und für die Finanzierung auch möglicher Sicherheitsgarantien. Wie ist die jetzige Position der Bundesregierung?
Ich glaube, die Position der Bundesregierung nicht nur, sondern der kompletten Europäischen Union in dieser Frage ist klar. Das sind die Frozen Russian Assets, die in Belgien liegen, bei der Firma SWIFT, sind beschlagnahmt. Aber was genutzt wird, sind die Zinsgewinne, die zufälligen Zinsgewinne, die Windfall Profits, die sogenannten, die dabei anfallen. Diese Position bezieht sich auf die Europäische Union. Es ist ein Euro-Clearinghouse, um das es da geht. Die britische Regierung, wo es um das britische Pfund geht und mögliche Vermögenswerte, die in Großbritannien sind, kann das natürlich für sich entscheiden, wie es will. Es gibt auch viele russische Vermögenswerte von Oligarchen in der City of London. Die könnte man auch beschlagnahmen und im Prinzip zur Finanzierung der Ukraine Unterstützung nutzen. Da hat jedes Land sein eigenes Vorgehen und die Europäische Union eng koordiniert hat so entschieden, wie sie entschieden hat. Und der französische Staatspräsident hat das am Montag, wenn ich das richtig verfolgt habe, auch nochmal sehr deutlich gemacht in seinem Gespräch mit dem amerikanischen Präsidenten.
Frau Pfeffer, auch zum Thema Ukraine?
Ja, vielen Dank. Aber eher zu dem Deal, der ja jetzt noch nicht ganz abgeschlossen ist, zu den Rohstoffen in der Ukraine. Offenbar hat die EU ja einen eigenen Vorschlag gemacht. Wie steht die Bundesregierung dazu und kennen Sie da den aktuellen Stand?
Also den aktuellen Stand, was die Gespräche zwischen der Ukraine und den Vereinigten Staaten angeht, der liegt mir nicht vor. Wir haben die Wortmeldungen, die unterschiedlichen, gehört. Ich lese auch Zeitungsberichte, insofern habe ich so ein bisschen ein Gefühl dafür, aber das würde ich von dieser Stelle auch gar nicht kommentieren. Das ist Sache der Ukraine. Sie wissen, dass der ukrainische Friedensplan immer auch den Hinweis auf Rohstoffvorkommen beinhaltet hat. Also insofern ist das nicht wahnsinnig neu. Und ansonsten ist es klar, dass wir in eine Situation kommen werden, sollte irgendwann dieser Krieg einmal beendet werden, wir einen belastbaren Frieden haben, es um die Frage des Wiederaufbaus des zerstörten Landes geht, dass es da auch gehörige Mittel für braucht, um das zu finanzieren. Und da können auch Rohstoffvorkommen und andere dafür genutzt werden. Da geht es aber um Gelder, die die Ukraine für sich erwirtschaftet und dann da reinstecken kann. Ob sie das mit internationalen Partnern tut, ist dann ihre Sache.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Herr Delfs.
Ich bestreite auch nochmal zur Finanzierung der europäischen Verteidigung. Da gibt es ja noch eine andere Idee, dass es so eine Art Fondslösung gibt oder sogar eine europäische Bank, wo Geld gesammelt würde für Verteidigungsausgaben. Wie steht der Bundeskanzler zu diesem Vorschlag oder zu dieser Idee und gehen Sie davon aus, dass es auch Thema sein wird jetzt am Sonntag?
Also am Sonntag gehe ich eher nicht davon aus, dass das Thema sein wird. Vielleicht wird es am kommenden Donnerstag ein Thema sein, weil es ja, ich erinnere immer wieder daran, dass das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland nicht Teil der Europäischen Union ist und auch dann der europäischen Verteidigungsfinanzierung nicht unmittelbar unterliegt. Aber am Donnerstag könnte das sicherlich am Rande thematisiert werden. Ich glaube, es ist zu früh, um diesen Vorschlag schon hier einzuordnen und zu gewichten. Sie wissen, dass wir immer wieder deutlich gemacht haben, wo die verfassungsrechtlichen Grenzen sind für Deutschland. Und Sie wissen auch, dass wir uns aber auch einig sind, die Verteidigungsanstrengungen in Europa zu erhöhen. Der Bundeskanzler hat vor 2 Wochen auf der Münchner Sicherheitskonferenz unter anderem vorgeschlagen, Verteidigungsausgaben, die oberhalb des 2% NATO-Zieles liegen, könnten von den Fiskalregeln ausgenommen werden. Das wäre ein Beispiel, um zusätzlichen Spielraum zu verschaffen. Aber Sie sehen, da gibt es unterschiedliche Ideen und die muss man sich genau angucken, miteinander diskutieren. Ich vermute auch, dass das nichts ist, was in den kommenden 1, 2, 3, 4 Wochen schon spruchreif ist und entschieden wird. Und insofern kommen wir da auch mehr und mehr in die Situation hinein, dass das eine künftige Bundesregierung für sich auch nochmal bewerten und gewichten muss. Und insofern ist da auch eine gewisse Zurückhaltung von deutscher Seite jetzt angesagt.
Genau, darf ich noch ganz kurz mal, wenn Sie jetzt sagen, engere Koordinierung ist nicht nötig, aber gerade wenn es um solche Finanzfragen geht, wäre es ja eben doch sinnvoll, sagen Sie ja selbst, dass es dann für die nächste Bundesregierung auch interessant sein wird. Das heißt, kann man nicht davon ausgehen, dass der Bundeskanzler den Herrn Merz irgendwie nach Sonntag irgendwie unterrichtet, was da jetzt besprochen wurde,
oder? Also es gibt eine kontinuierliche Unterrichtung auch schon der Opposition, immer wieder durch den außen- und sicherheitspolitischen Berater des Bundeskanzlers, aber auch durch die Europa-Abteilungsleiterin im Bundeskanzleramt. Also da gibt es einen ständigen Informationsfluss. Die Frage des Kollegen bezog sich auf Sonntag. Sie haben es jetzt auch wieder auf Sonntag bezogen. Meine Aussagen bezogen sich auf kommenden Donnerstag, also das Brüsseler Treffen, im Londoner Treffen. Und da bezog sich die Frage darauf, ist, glaube ich, eher Informationscharakter und ein bisschen Stimmung aufnehmen. Und am Donnerstag wird man sich sicherlich spätestens im Nachgang auch nochmal informandi causa unterhalten. Ich glaube nicht unbedingt, dass das zwischen dem Bundeskanzler und dem Oppositionsführer passieren wird oder muss. Ich glaube, das ist dann eher auf Ebene der Arbeits oder auf Arbeitsebene. Und wenn es dann mehr nötig ist oder gewünscht ist, kann man das natürlich jederzeit organisieren. Das ist eben Teil eines geregelten Übergangs. Ich muss immer noch mal dazu sagen, bis am 25. März ist diese Bundesregierung noch im Amt. Danach ist sie geschäftsführend im Amt. Und es braucht auch eine Mehrheit für eine neue Bundesregierung, bevor wir schon klar haben, ob das, was bei den Wahlen im Augenblick herausgekommen zu sein scheint, sich dann auch materialisiert.
Herr Alipur?
Vor dem Hintergrund ist ja auch interessant, dass der französische Präsident Friedrich Merz schon tatsächlich eingeladen hat, um ihn nochmal separat zu instruieren, was sein Treffen mit Donald Trump angeht, was ja wieder so ein bisschen dieser Aussage widerspricht, dass sozusagen kein Mitlaufen möglich ist und dass man sich nicht so genau austauschen muss. Also irgendwie ergibt sich da der Eindruck, dass zwei Parallelregime entstehen. Können Sie vielleicht mal sagen, ob das wie die Bundesregierung dazu steht? Ist das zulässig, dass ein derzeit noch Oppositionsführer nebenbei ständig andere Staats- und Regierungschefs trifft?
Also erstmal glaube ich, ist das völlig unbenommen. Als Oppositionsführer kann man auch internationale Termine wahrnehmen. Es kommt auch immer darauf an, dass man auch empfangen wird. Das ist ja gar nicht so einfach zu organisieren. Jetzt sind wir in der Situation, dass wir nach den Bundestagswahlen sind, aber noch vor einer Regierungsbildung. Und da muss das jeder für sich entscheiden. Da gibt es keine Vorgaben, auch gar kein Problem damit. Ich würde natürlich, auch wenn das jetzt meine etwas übersteigt, auch im Namen des Oppositionsführers zurückweisen, dass der französische Präsident ihn instruiert habe. Er hat ihn sicherlich informiert über sein Treffen, aber das ist ein guter Austausch gewesen, so habe ich das wahrgenommen, mitbekommen. Aber ich glaube nicht, dass der französische Präsident irgendwen instruiert und schon gar nicht den deutschen Oppositionsführer.
Nachfrage?
Genau. Meine Frage wäre dann vielleicht noch, wo für Sie vielleicht die Schwelle liegt, wo man diese Zurückhaltung, die Sie eben skizziert haben, aufgibt wegen einer neuen Bundesregierung, die dazukommt und wo man sagt, wir müssen jetzt handeln, wir müssen vielleicht jetzt irgendwie gemeinsam entscheiden, dass wir, also Opposition und derzeitige Regierung, dass wir doch irgendwie nochmal Geld finden für die Ukraine. Wie hoch, was für ein Notfall muss dafür eintreffen, ist, glaube ich, meine
Frage. Ich glaube, das ist theoretisch gar nicht zu definieren. Das merkt man, wenn man es sieht, wenn es notwendig ist. Da gibt es ein enges Gespräch. Ich darf auch noch mal darauf verweisen, wir haben ja diesen 50 Milliarden Dollar Kredit, jetzt nicht mit Blick auf die deutsche Bundestagswahl, aber generell für die internationale Situation mobilisiert. Da wird eine neue Tranche demnächst fällig, hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bei ihrem Besuch am Montag in Kiew nochmal deutlich gemacht. Wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, 3,4 Milliarden Euro, die da auf den Weg gebracht werden. Also insofern ist jetzt die enge Finanzierung der Ukraine in diesen Tagen und Wochen, glaube ich, nicht entscheidend gefährdet. Was wir immer tun, ist natürlich zu prüfen, wie die Situation ist. Und wenn es dann notwendig ist, es gibt sowohl den alten Bundestag als auch den dann ab 25. März den neuen Bundestag, der dann auch Beschlüsse fassen kann. Und das kann dann, sollte es nötig werden, schnell gehen. Aber im Augenblick ist die Notwendigkeit nicht so, dass es da schon konkrete Planungen zu gibt.
Der Kollege in der Reihe davor hat die nächste Frage.
Höfle, DTS, hallo. Ich möchte gerne nochmal zurückkommen zu dem Rohstoffabkommen. Können Sie das nochmal konkreter sagen? Inwiefern hat Deutschland auch Interesse an Rohstoffen aus der Ukraine?
Ich glaube, konkreter ist das, dass Deutschland generell, natürlich, Sie erinnern sich an die Diskussion nach der Pandemie, Sie erinnern sich an die Diskussion zu Beginn des russischen Angriffskrieges, dass wir eine Diversifizierung von Lieferketten und Lieferbeziehungen anstreben, damit man nicht von einzelnen Lieferanten, von einzelnen Weltregionen zu abhängig wird. Und insofern gibt es ein generelles Interesse auch an Rohstoffen. Jetzt konkret, was die Ukraine angeht, muss man sich ja erst einmal angucken. Das sind Vorkommen, die längst noch nicht erschlossen sind oder ausgebeutet werden. Und da muss man sich angucken, je nachdem, wie eine mögliche Friedens Situation in der Ukraine aussieht, wer denn überhaupt über diese Vorkommen dann verfügen kann. Sie haben gesehen, das sind relativ viele Ifs. Und insofern müssen wir das abwarten, bevor wir uns konkreter daran kümmern. Und dann muss man auch sagen, in Deutschland ist das privatwirtschaftlich organisiert. Das heißt nicht, der Staat kauft Rohstoffe ein oder schließt Rohstoffabkommen ab, sondern das machen die Firmen.
Darf ich fragen, war das in Paris oder bei dem Briefing, was Sie jetzt bekommen haben, oder wird das in London auch ein Thema sein, das Thema Rohstoffe?
Es war weder in Paris noch in dem Briefing ein Thema, und ich glaube auch nicht, dass das in London ein Thema sein wird.
Herr Jessen?
Herr Hebestreit, ist der ehrenwerte Ansatz, nicht fünfte und sechste Schritte vor ersten und zweiten zu machen, bringt Deutschland aber ins Hintertreffen, wenn sie gleichzeitig Player haben, die schon die Schritte 7 und 8 in ihr Handeln einbeziehen. Vor diesem Hintergrund, und die Frage geht dann jetzt ans Verteidigungsministerium, ist ja nicht ausgeschlossen, dass der jetzige Verteidigungsminister auch der nächste wird. Mit welcher Position über die Rolle deutscher Truppen arbeitet Boris Pistorius und geht vielleicht auch in Koalitionsgespräche?
Tatsächlich habe ich hier den Ausführungen vom Regierungssprecher gar nicht viel hinzuzufügen. Auch wir haben uns sowohl hier als auch der Minister selber schon mehrfach öffentlich dazu geäußert, dass auch wir nicht den fünften oder sechsten Schritt vorher gehen. Man muss schauen, wie die Rahmenbedingungen sind, um dann darauf reagieren zu können. Und das wäre eine pure Spekulation, jetzt zu überlegen, wie diese Rahmenbedingungen aussehen. Deswegen habe ich von dieser Stelle hier auch nichts weiter dazu hinzuzufügen.
Ja, Vorbereitung bedeutet ja aber, dass man sich auf verschiedene Szenarien vorbereitet. Wie ist die Bandbreite der Szenarien? Welche mögliche Rolle deutscher Truppen sind darin eingeschlossen und welche sind ausgeschlossen? Das müssten Sie doch sagen können.
Vielleicht kann ich da ein bisschen helfen, Herr Jessen, auch wenn ich immer wieder auch Ihnen raten würde, den ersten, zweiten und dritten Schritt erstmal zu gehen, bevor man über siebte oder achte Schritte spekuliert. Wenn man sich einmal ganz neutral und losgelöst von der konkreten Situation in der Ukraine betrachtet, ist ein Auslandseinsatz der Bundeswehr generell mandatspflichtig. Das heißt, der Deutsche Bundestag müsste dem zustimmen. Man müsste sich die Frage stellen, welche Funktion dort Truppen haben sollen. Geht es um die Überwachung eines Waffenstillstandes, also entlang als Puffertruppe zwischen zwei immer noch schwer bewaffneten Armeen? Geht es um eine Art UN-Blauhelm-Mission, also mit Mandat der Vereinten Nationen? Auch das ist wichtig zu wissen. Oder geht es im Prinzip um die Stationierung bei einem wie auch immer gearteten Partner? Und auch da die Frage, wie ist es organisiert? Welche Partnerländer machen noch mit? Welche Rückversicherungen gibt es gegenüber anderen Ländern? Und wie akzeptiert ist das von allen Beteiligten dort vor Ort? Also sowohl in der Ukraine als auch, wenn es um einen Friedensschluss geht, ja dann auch sicherlich müsste es auf die Zustimmung Russlands stoßen. All das sind Fragen, deshalb ist das gar nicht so einfach zu sagen. Schritt 7 und 8 diskutieren wir jetzt mal fröhlich, weil je nachdem, wie Sie die eine Frage beantworten, kommen Sie auf die andere Frage. Der Bundeskanzler hat drei Punkte, glaube ich, recht deutlich gemacht. Das eine, er hat darauf verwiesen, wir haben im Augenblick, sind wir dabei, 5.000 Soldaten, eine Brigade dauerhaft in Litauen zu stationieren. Das sind Kosten von etwa 1 Milliarde Euro. Das ist schon kein kleines Unterfangen für die Bundeswehr. Man muss sich dann angucken, dass ein Auslandseinsatz der Bundeswehr immer mandatiert sein muss, auch völkerrechtlich mandatiert. Also auch da muss man sehen, wie kann so etwas aussehen. Und dann dritte ist, dass er immer wieder deutlich gemacht hat, dass es eine transatlantische Sicherheitsarchitektur braucht, also auch, dass die Amerikaner involviert sind. Ansonsten würde es die NATO schwächen oder sogar massiv schwächen. Und das sind, glaube ich, die Punkte, mit denen wir da drauf blicken. Und jetzt ist es ja viel wichtiger, erstmal in den ersten Schritt reinzukommen, nämlich dass es tatsächlich gehaltvolle Gespräche gibt, an der die Ukraine auch beteiligt sind, an denen es um einen fairen und gerechten Frieden, der von der Ukraine und den Ukrainerinnen und Ukrainern akzeptiert werden kann, geht und nicht um einen Diktatfrieden. Und das sind nicht geringe Vorgaben für die nächsten Wochen.
Herr Rinke.
Herr Hebestreit, Frau Deschauer. Ich hätte ganz gerne noch mal gefragt nach dem Besuchen in den USA. Wir hatten jetzt eine Reihe von europäischen Besuchern. Sehen Sie es eigentlich als Nachteil, dass die Bundesregierung im Moment wegen der Wahlen und dieser besonderen Situation nicht nach Washington reisen kann, damit der Kanzler mit dem Präsidenten, die Außenministerin mit dem Außenminister reden kann? Oder halten Sie das im Moment nicht für so wichtig?
Also grundsätzlich ist es erstmal die Situation, dass wir Bundestagswahlen gehabt haben, dass wir vor einem Regierungswechsel stehen. Und das ist die demokratische Realität. Da kommt niemand dran vorbei. Ich kann Sie aber beruhigen, sowohl die Reisetätigkeiten von Emmanuel Macron als auch von Keir Starmer sind ja eng, da sind wir ja eng eingebunden, so eng sogar, dass es die Briefings im Rahmen der EU-Staats- und Regierungschefs gegeben hat. Emmanuel Macron hat quasi live deutlich gemacht, wie eng er sich mit dem deutschen Bundeskanzler abgesprochen hat. Noch auf dem Flug nach Washington hat er mit ihm länger telefoniert. Und das Gleiche gilt für Keir Starmer, der übermorgen dann die Staats- und Regierungschefs oder einige Staats- und Regierungschefs, unter anderem den deutschen Bundeskanzler, nach London zum Debriefing sozusagen eingeladen hat. Und gleichwohl stimmt es natürlich, dass eine Regierung, deren Legislaturperiode demnächst endet, kein wahnsinnig attraktiver Gesprächspartner jetzt ist für einen amerikanischen Präsidenten, aber auch da wieder beruhigend. Auf Arbeitsebene sind die Kontakte eng und vertrauensvoll. Und es gibt sowohl Telefonate der deutschen Außenministerin mit ihrem amerikanischen Pendant. Es gab Gespräche, der Bundeskanzler hat mehrfach mit US-Präsident Trump gesprochen. Es gab Gespräche mit Delegationen jetzt in München, also der nationale Sicherheitsberater steht im engen Austausch mit Jens Blödner aus dem Bundeskanzleramt. Also der Teil ist, glaube ich, da gibt es einen engen Informationsaustausch. Und jetzt warten wir erstmal die Regierungsbildung in Deutschland ab.
Da Sie mich auch ansprachen, Herr Rinke, das kann ich nur bekräftigen, unterstreichen. Die Außenministerin stand und steht in engem Kontakt. Es gab Telefonate, es gab direkte Treffen, es gab Debriefings der Gespräche, auch mit dem amerikanischen Außenministerkollegen, aber natürlich auch mit ihren Kollegen, europäischen Kollegen steht sie im engen Kontakt. Insofern, da darf gar kein Zweifel aufkommen, dass wir natürlich begrüßen, dass unsere europäischen Partner hier auch die geeinte europäische Perspektive vor Ort einbringen. Und so wie der Regierungssprecher es ja schon sagte, konnte man ja sehr deutlich sehen, dass unser französischer Partner da die europäische Perspektive der Europäischen Union insbesondere sehr stark vertreten hat. Insofern habe ich da gar keinen Zweifel, dass Deutschland, was vollumfänglich handlungs- und Regierungs vollumfänglich handlungsfähig ist in dieser Zeit, auch seine Position vertreten sieht und weiter stark vertritt.
Ich kann auch noch ergänzen, auch der Verteidigungsminister hat schon sein amerikanisches Pendant getroffen und gesprochen. Also wir sind auch mit der neuen Administration da im Gespräch.
Darf ich noch mal kurz nachfragen, weil wir ja bei dem letzten Regierungswechsel schon ein Vorbild hatten. Sie hatten eben gesagt, Regierung vielleicht kein wahnsinnig attraktiver Gesprächspartner. Man könnte es natürlich für Herrn Trump ein bisschen attraktiver machen, wenn Herr Scholz und Herr Merz gemeinsam nach Washington reisen würden, so wie das damals der Fall war.
Herr Rinke, Sie sind jetzt so lange dabei. Sie waren ausnahmsweise vorgestern nicht in der Regierungspressekonferenz, als wir das hier schon diskutiert haben. Aber auch Ihnen, Sie haben ja ein gutes Gedächtnis, wird nicht entgangen sein, dass die damalige Bundeskanzlerin Herrn Scholz nicht mitgenommen hat auf irgendwelche Gipfel, sondern ständige Begleitung bei G20-Gipfeln ist der Bundesfinanzminister. Das hat der Bundesfinanzminister Lindner mit dem Bundeskanzler Scholz so gehandhabt, wie der Bundesfinanzminister Schäuble mit der Bundeskanzlerin Merkel und Ähnlichem. Insofern gab es die journalistisch günstige Situation nach der Wahl und vor der Regierungsbildung im Herbst 21, dass sie beide gemeinsam beim G20-Gipfel in Rom waren. Und die einzige Änderung war, dass es einen gemeinsamen Hintergrund der Bundeskanzlerin und des damaligen Bundesfinanzministers mit Journalistinnen und Journalisten gab und dass es eine kurze Begegnung mit Joe Biden mit Händeschütteln gegeben hat. Da konnte dann Frau Merkel sagen, das ist nicht nur mein Finanzminister, sondern auch der künftig designierte Bundeskanzler. So weit sind wir A, längst noch nicht und die Rolle eines, oder ich mache es andersrum, ich traue jedem Sieger einer Bundestagswahl zu, dass er sich sehr schnell auch in der neuen Position zurechtfindet. Dafür gibt es gute Übungen. Es gibt ganze Stäbe von Beamtinnen und Beamten, die genau dafür da sind, dass man solche Regierungswechsel
gut miteinander bewerkstelligt. Ich habe das am Mittwoch gesagt und ich sage es heute noch mal, ein Regierungspraktikum vor Amtsübernahme ist für Herrn Merz allerdings nicht vorgesehen.
Also die Antwort auf die Frage war nein. Um es abzukürzen, das mit G20 wusste ich tatsächlich, aber mir ging es so darum, ob geplant Ring,
jetzt
ist,
dass die so lange hier nach Washington. Jetzt sind wir schon so lange hier zusammen und wenn ich so kurze Antworten gebe, sind Sie immer unzufrieden und fragen nochmal nach. Jetzt habe ich die längere Antwort gemacht und da finden Sie schon raus, was ich gesagt habe.
Herr Jolkwa.
Ja, das Verteidigungsministerium. Wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Plan der Stationierung der neuen amerikanischen Raketen in Deutschland? Wird das weiterverfolgt? Laufen da die Vorbereitungen oder liegt es im Moment auf Eis?
Da habe ich Ihnen tatsächlich keinen neuen Sachstand mitzuteilen.
Was ist denn der alte Sachstand?
Also tatsächlich habe ich das im Detail nicht. Ich würde da nochmal nachfragen. Wenn es da noch was nachzureichen gibt, dann reiche ich Ihnen das gerne nach. Aber so aus dem Stand kann ich Ihnen das jetzt nicht sagen.
In meinem Langzeitgedächtnis habe ich mir gemerkt, dass es, glaube ich, um den Sommer 26 geht. Also insofern haben wir da auch noch ein bisschen Zeit, bis es da kommt. Und nochmal, das ist eine Entscheidung der amerikanischen Regierung, die wir sehr unterstützt haben. Aber vielleicht müssten Sie dann auch in den Vereinigten Staaten nachfragen, ob es da ein anderes Denken darüber gibt.
Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann tatsächlich ist Frau Kirchner mit einem neuen Thema dran.
Genau, Ruth Kirchner, ARD Hauptstadtstudio. Ich habe eine Frage zu der Abschiebung der Uiguren aus Thailand nach China. Zum einen, Frau Deschauer, wüsste ich gerne, wie bewerten Sie oder wie bewertet die Bundesregierung diesen Vorgang? Und Frage zwei dazu, haben Sie gegebenenfalls Ihre Kritik auch gegenüber der thailändischen Regierung, aber auch deutlich gemacht und sind Sie auch in China vorstellig geworden? Danke.
Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Wir haben diese Kritik sogar gestern öffentlich deutlich gemacht. Deswegen kann ich auf ein Statement aus dem Auswärtigen Amt verweisen, das aber auch gerne hier nochmal paraphrasieren. Die Bundesregierung verurteilt die Entscheidung der thailändischen Regierung, mehrere Uiguren nach China abzuschieben, denn diese Abschiebung verstößt gegen völkerrechtlichen verankerten Grundsatz der Nichtzurückweisung von Personen, denen möglicherweise schwere Menschenrechtsverletzungen drohen. Und so fordern wir in zwei Richtungen auf. Wir fordern die chinesische Regierung auf, die Rechte der Abgeschobenen und ihrer Familien zu respektieren und zu schützen. Und die thailändische Regierung fordern wir dazu auf, sich über die Umstände, die Lebensumstände der Abgeschobenen vor Ort ein Bild zu machen und auch für deren Schutz einzusetzen und darauf hinzuwirken. Das können Sie auch auf der Website des Auswärtigen Amts nochmal nachlesen. Und Sie können sicher sein, dass wir vertraulich Gespräche zu solchen gewichtigen Angelegenheiten, die uns große Sorge bereiten, führen und vorab geführt haben.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Rinke mit einem neuen Thema.
Genau. Ich hätte ganz gerne das Finanzministerium gefragt, wie weit man mit der Beantwortung dieser 551 Fragen der Unionsfraktion ist. Hintergrund ist auch der Vorwurf der AfD, dass diese Anfrage so gestellt worden sei, dass sie der Diskontinuität zum Opfer falle. Können Sie dazu bitte auch was sagen, ob das stimmt?
Vielen Dank für Ihre Frage. Die wird bearbeitet. Ich habe den, was wir am Mittwoch dazu gesagt haben, ehrlich gesagt nichts weiter hinzuzufügen.
Und darf ich noch mal fragen, dieser Vorwurf der AfD, der gestern erhoben wurde, da konnten Sie ja noch keine Stellung zu nehmen. Kann das sein, dass Sie die nicht mehr beantworten, bevor der neue Bundestag zusammentritt?
Wie gesagt, die wird momentan bearbeitet, so schnell wie möglich. Es liegt eine Frist vor. Weiteres kann ich dazu aktuell nicht sagen.
Vielleicht kann ich nur einen Satz dazu, wann diese Anfrage eingereicht worden ist. Das hat ja der Fragesteller entschieden und nicht die Bundesregierung. Und ich habe auch am Mittwoch gesagt, dass das mit hoher Priorität bearbeitet wird. Aber es sind 551 Fragen, das ist nicht wenig. Viele kleine Anfragen haben mal 8 oder 6 oder 12 Fragen. 551 ist schon eine Nummer.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann ist Herr Daves mit dazu. Frau Mertens.
Einfach eine Nachfrage nochmal. Gibt es denn oder gab es schon mal eine, jetzt in dieser Zeit eine Anfrage dieses Umfangs?
Die Frage gab es auch schon vorgestern. Die konnte keiner hier aus dem Gedächtnis beantworten. Ich weiß noch nicht, ob sowas vorgehalten wird. Also Statistik darüber getrieben, wer die dollste, längste Anfrage hat. Also mir ist keine geläufig. Das heißt aber nicht, dass sie nicht gegeben hat. Aber gewöhnlich sind sie kürzer, die kleinen Anfragen.
Dann jetzt Herr Delves mit einem neuen Thema.
Ich habe eine Frage an Frau Deschauer zum Balkan. Und zwar ist da gerade der Präsident der serbischen Teilrepublik in Bosnien-Herzegowina zu einem Jahr Haft verurteilt worden, aber offenbar muss er diese Haftstrafe gar nicht antreten. Können Sie ganz kurz sagen, wie Sie diesen Vorgang bewerten?
Ja, sehr gerne. Ich kann vielleicht ein bisschen die Hintergründe erläutern und einordnen. Wir haben als Bundesregierung das Gerichtsverfahren und die Urteilsverkündung gegen den Präsidenten der Republika Srpska, Herrn Dodik, wegen Nichtbeachtung der Entscheidung des Hohen Repräsentanten für Bosnien-Herzegowina eng verfolgt. Und dieses Verfahren ist Ausdruck der Funktionsfähigkeit des Rechtsstaats Bosnien-Herzegowinas und seiner Institutionen, seiner demokratischen Institutionen. Das begrüßen wir ausdrücklich. Sie sprechen es an, das Urteil ist noch nichts rechtskräftig. Das heißt, Rechtsmittel können eingelegt werden. Vielleicht auch zur Anmerkung, da es ja auch Stimmen in die Richtung gibt, wer jetzt da Zweifel am Verfahren sät, untergräbt die demokratische Grundordnung Bosnien und Herzegowinas. Und wir rufen alle Beteiligten dazu auf, die Souveränität, territoriale Integrität und Unabhängigkeit des Landes zu wahren. Und auch in der Folge die Beschlüsse der Nationalversammlung der Republika Srpska in Antwort auf die Gerichtsentscheidung weisen wir als Bundesregierung entschieden zurück. Wir werden weitere Schritte mit unseren internationalen Partnern prüfen insgesamt und rufen dazu auf, die Inhalte des Friedensabkommens von Dayton, das ist ja die Grundlage, zu wahren. Und dazu gehört auch die Unterstützung der Arbeit des Hohen Repräsentanten.
Herr Alipur dazu?
Ich hätte mal eine Lernfrage. Ich weiß nicht, ob Sie die so ad hoc beantworten können, aber wie lange läuft eigentlich noch das Mandat speziell des deutschen Repräsentanten der UN? Und gibt es die Möglichkeit, dass durch eine neue Bundesregierung hier auch Veränderungen entstehen können, dass er unter Umständen abgelöst werden könnte oder ersetzt werden könnte?
Reiche ich Ihnen nach, wenn ich das hier im Laufe der Sitzung bekomme.
Danke.
Dann wechseln wir wieder das Thema. Es gab noch das Stichwort PKK und Frau Kirchner hat dazu eine Frage.
Ja, ich habe eine Frage zur Ankündigung, dass ich die PKK auflösen will. Was heißt das für den Umgang mit pro-kurdischen Demonstrationen in Deutschland? Und heißt das, dass man künftig das Porträt von Öcalan oder die Flagge der JPG zeigen darf? Danke.
Achso, ich muss schon an. Alles klar, vielen Dank. Also ich glaube, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehen. Aus Sicht der Sicherheitsbehörden muss man jetzt beobachten, wie sich die PKK weiterentwickelt und wie die Auswirkungen dann auf PKK-Anhänger in Deutschland sind. Bisher ist die PKK als eine ausländische terroristische Vereinigung eingestuft. Es gibt auch weiter Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts. Die Gerichte sehen die PKK auch immer als solche Organisation an. Dann gibt es eine EU-Terrorlistung. Es gibt ein Betätigungsverbot in Deutschland seit 1993. Ausführungen, warum das alles so ist, können Sie dem Verfassungsschutzbericht entnehmen, wo es ausführliche Ausführungen dazu gibt. Und an alledem, sagen dem Charakter in Deutschland, hat sich durch die gestrige Ankündigung natürlich nicht unmittelbar etwas geändert. Die Sicherheitsbehörden werden die weitere Entwicklung beobachten, aber noch ist es zu früh, da andere Bewertungen vorzunehmen.
Herr Jessen dazu?
Ja, das war auch das von mir angemeldete Thema PKK. Frage gehen ans Auswärtige Amt. Wie verändern sich durch den Aufruf Öcalan, vor allem wenn dem tatsächlich gefolgt wird, die Außenpolitik aus deutscher Sicht, vor allem auch im Hinblick sowohl gegenüber der Türkei als auch in Syrien?
Also Herr Jessen, wir müssen, glaube ich, jetzt erst einmal zur Kenntnis nehmen, dass es da gestern eine Ankündigung gab, die wir begrüßen. Dazu haben wir uns auch geäußert. Ich würde es jetzt nicht nochmal vortragen, aber indem wir quasi begrüßen, dass Herr Öcalan dazu aufgerufen hat, die PKK aufzulösen und auch insbesondere die Aufforderung an die PKK und verbundene Gruppen, die Waffen niederzulegen. Das kann natürlich gerade für die Region, für die weitere Region einen Prozess hin zu einem friedlicheren Umfeld anstoßen und führen. Ich würde sagen, jetzt wenige Stunden danach das zu beurteilen, fällt uns hier allen vorne schwer. Und ich glaube, Und ich glaube, Sie haben auch zur Kenntnis genommen, dass es auch noch unterschiedliche Reaktionen aus der Region bisher gab. Also führende Politiker in der autonomen Region Kurdistan-Irak, auch die Vorsitzenden der beiden Regierungsparteien sowie RKI-Präsident Barzani haben den Aufruf schon begrüßt. Eine offizielle Reaktion aus der PKK-Führungsriege selber gibt es noch nicht. Insofern bleibt das abzuwarten. Aber von der Stelle der Bundesregierung haben wir natürlich die Hoffnung, dass damit ein Anstoß für einen friedlichen Prozess, der auch ein politischer Prozess dann sein muss, genommen worden ist.
Im Bezug auf die, ich nenne es jetzt mal, halbwegs friedliche Revolution in Syrien, hat die Bundesregierung ja relativ schnell Gesprächskanäle zu den dann neuen Machthabern gesucht. Lässt sich da in irgendeiner, auf einer halbwegs vergleichbaren Weise sagen, ja, wir suchen jetzt Kontakte und Gesprächsebenen zu Menschen aus dem PKK, früheren PKK-Bereich, die wir vielleicht jetzt zukünftig als Akteure und Verhandlungspartner ansehen?
Ich glaube, das sind verschiedene Elemente der Gemengelage vor Ort. Die Außenministerin war ja vor Weihnachten im Dezember nochmal in der Türkei, hat sich da auch mit ihrem türkischen Amtskollegen über die Rolle der Türkei, aber auch natürlich insbesondere die Lage in Syrien, die Zukunft eines friedlichen Syriens und die Notwendigkeit der Integration aller gesellschaftlicher, religiöser und ethnischer Gruppen in einen politischen Prozess ausgetauscht. Insofern blicken wir natürlich weiterhin einigermaßen hoffnungsvoll auf die Entwicklung in der Region. Aber ich glaube, es wäre jetzt verfrüht, im Detail über einzelne Gesprächskanäle jetzt hier quasi zu spekulieren.
Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze.
Hier ist Thilo. Ich stelle dir die Fragen.
Hier ist Hans. Ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
Gar nicht so heimlich. Kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
Nämlich per PayPal oder Überweisung.
Weiter geht's.
Dann habe ich noch ein neues Thema bei Frau Mertens.
Eine Frage an Herrn Kall. Es geht nochmal um die Rückkehrhilfen für syrische Geflüchtete. Da gibt es heute eine dpa-Meldung, dass die an 133 Syrer gezahlt worden seien seit dem letzten Jahr. Lässt sich diese Zahl noch etwas aufschlüsseln, wie viele Minderjährige und wie viele Erwachsene das waren? Und gibt es dann auch eine Gesamtsumme der Hilfen, die geleistet wurden?
Ja, das muss ich Ihnen leider nachreichen. Das müssen wir nachfragen beim BAMF, ob da nähere Angaben vorliegen. Sie sehen ja aus den Zahlen, dass erst insgesamt für 133 Geflüchtete aus Syrien in 2024 und 2025 solche Rückkehrhilfen bewilligt worden sind. Dass die freiwillige Rückkehr noch in sehr geringen Zahlen stattfindet. Und so habe ich mich ja hier auch schon mehrfach geäußert. Das hängt natürlich mit der noch sehr instabilen Lage in Syrien zusammen, dass bisher wenige über eine freiwillige Rückkehr nachdenken.
Dazu, Herr Jörger.
Wie stark ist denn der Zustrom der syrischen Flüchtlinge nach Deutschland abgenommen?
Also das können Sie den monatlichen Asylzahlen des BAMF entnehmen, Ihnen jetzt auch nicht aus dem Kopf sagen, aber die liegen ja zuletzt bis Ende Januar vor und werden sicherlich in der nächsten Woche dann für Februar veröffentlicht.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Ich schaue noch mal rüber, ob das mit der Nachrechnung jetzt noch funktioniert.
Ja, das klappt. Das Mandat ist zeitlich unbegrenzt, sagen mir die Kollegen. Er wurde vom Friedensimplementierungsrat in diese internationale und auch unabhängige Rolle gewählt. Insofern kann ich von keinen Konsequenzen, die Sie in Ihrer Frage angedeutet haben, sprechen.
Dann danke ich noch für diese Nachlieferung. Dann sind wir am Ende der heutigen Pressekonferenz und ich wünsche schon mal ein schönes Wochenende. Tschüss.